So, Antonio Lucaccio, wir sind in einer neuen Woche. Herzlich willkommen, mein Freund.
Ja, herzlich willkommen. Es ist schon schön, dass es wieder losgeht. Also man hat wirklich Lust.
Ja.
Also es ist einfach gut, dass man doch so einen Plan hat fürs Leben. Ich frage mich so ein bisschen, was ist dann, wenn man Rentner ist? Also ist dann Tauben füttern oder Tauben vergiften im Park?
Ja.
Ist das dann das neue Thema, wo man sagt, ey, Schatz, was machen wir jetzt? Lass uns im Park gehen und gucken, was da so passiert.
Ja.
Und Leute anpöbeln. Es gibt ja auch so geile Instagram-Videos von so Typen, die sich als Opas verkleiden.
Ja.
Und dann auf Sächsisch dann Leute kontrollieren.
Die sind von mir. Ja, die sind von mir.
Das bist du.
Die Rolle liegt mir. Ich habe ja auch schon mal geschauspielert. Ja. Es gab so Projekte, Naja, pass auf. Und da merkt man ja immer, was so Rollen sind, die einem schwerfallen. Ne? Bei mir jede Rolle mit Ernsthaftigkeit. Und welche Rollen und welche Rollen einen einfach fallen. Und da habe ich gemerkt, dass so ein sehr frustrierter älterer Herr, das ist meine Rolle. Das ist sozusagen, das ist die Rolle meines Lebens, die ist mir wie auf den Leib geschneidert. Also das ist wirklich, wenn du mir sagst, hier, spiel mal so ein Nazi-Opa, sag ich mal.
Oh Gott,
aber muss ich ja sagen, da ist es wirklich so klick, bumm und das flutscht.
Wie kommt das?
Keine Ahnung.
Was wird da in dir getriggert?
Ich weiß nicht. Da muss ich nicht viel für tun. Ich weiß es nicht, Antonio. Ich weiß es nicht.
Das klingt so böse.
Ich kann da irgendwie alles rauslassen, ohne Rücksicht zu nehmen. Es ist einfach ein herrlicher Zustand.
Ist das nicht bei mir war es so, beim Gedichtvortragen in der 5. bis 9. Klasse habe ich immer so einen halben Punkt Abzug bekommen, weil ich es zu dramatisch vorgetragen habe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
So, es ist schon lustig, wenn du vorne stehst und alle gucken dich an und sind schockiert, weil es so dramatisch dargestellt ist. Und ich weiß, das war in Deutsch und es war so ein besonderes Zimmer, wo... Weiß nicht, vielleicht kennst du diese Klassenzimmer noch, wo so eine Art Erhöhung ist für den Klassenlehrer.
Ja, klar.
Mit so einer Stufe noch, Zwischenstufe und dann stellst du dich hoch und trägst dein Gedicht vor, die Bühne sozusagen. Ja. Und da, also wenn wahrscheinlich dieses Podest nicht gewesen wäre, hätte ich ganz normal das vorgetragen, aber durch die Erhöhung.
Naja, klar,
gleich wieder im Modus.
Warst du gültig persönlich.
Noch mehr.
Aber schön, dass du jetzt einen Freund an deiner Seite gefunden hast, der auch bei einigen Konzerten live Gedichte expressiv vorträgt.
Ja, ohne Inhalt.
Naja, das sehe ich natürlich anders. Ich verpacke sozusagen den Inhalt natürlich, auf lustige Art und Weise.
Jägermeister oder
Bock, nee, das ist ja kein Gedicht.
Bockwurst ist ja kein Inhalt.
Das ist ein Rap. Das ist ja kein Gedicht.
Rap. Nicht ein Rap. Ein Rap ist was zu essen.
Das ist, ja, es mischt sich manchmal. Aber Antonio, wer dieses, also wenn ihr jetzt schon wieder nach diesen 2-3 Minuten Einstieg denkt, also Mensch, wo nehmen die das nur her? Es ist doch Wahnsinn. Und denkt, das will ich doch unbedingt mal live erleben. Dann haben wir was für euch. Wir sind nämlich am 2. Oktober in Dresden. Und mit einem neuen Live-Podcast und einem Mini-Konzert danach.
Ja, im wunderschönen Ostpol.
Ja.
Und wir machen einen Jahresabschluss im Kupfersaal in Leipzig.
Ja.
Unser letzter Live-Podcast dieses Jahr.
Ja.
Freue ich mich drauf.
Ja, mit einem Weihnachtspodcast. Also ihr seid herzlich eingeladen, das Ganze auch mal live mitverfolgen zu können. Antonio, es war wieder eine wilde Woche.
Ja.
Wir haben in Leipzig gespielt, schon wieder in der Baggerhalle gespielt, wir haben ein Schulkonzert gehabt. Das werden wir aber nächste
Schloss
Woche
Wesenstein
aus.
Waren wir auch
Schloss
war
Wesenstein,
richtig
genau,
schön.
Das werden wir aber in der nächsten Podcast-Folge aus, wenn wir es wirklich dann erlebt haben.
Nein, das ist doch gar nicht wahr.
Naja, aber wir muss sagen, wir nehmen die Podcast-Folge jetzt vor diesem Konzert auf.
Vor Leipzig.
Wir mutmaßen also, dass es schön war, aber mal gucken.
Ja, es ist, wir können es ja mal ehrlich sagen, heute ist Mittwoch.
Ist Mittwoch?
Heute ist Mittwoch. Ja, oder doch, ist heute schon Mittwoch. Donnerstag?
Nee, heute ist Mittwoch.
Ist Mittwoch?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Ja. Siehst du?
Ja.
Krass, wie ich mir sowas merken kann.
Ja.
Es gibt zum Glück nicht so viele Tage.
Es gibt nicht so viele Mittwoche in der Woche. So, Antonio, mein Gott,
ist das Thema.
Ja.
Musikalben, die man gehört haben muss, beziehungsweise / die unser Leben geprägt, teilweise verändert haben.
Ja. Wir dachten, wir geben euch mal einen Einblick in unsere Lieblingsalben. Ja, jetzt glänzen wir nämlich mit Inhalt und nicht nur Gedichten. Wir haben jeder für euch 5 also jeder von uns hat 5 Alben mitgebracht. Und wir haben darin versucht, jetzt nicht euch nur Alben mitzubringen, die man da sowieso schon kennt, ja, sondern so vielleicht auch so den ein oder anderen Geheimtipp. Und wer hier den Podcast schon länger verfolgt, ihr werdet natürlich mitbekommen haben, dass wir über das ein oder andere Album vielleicht sogar schon gesprochen haben, aber heute wollen wir mal ein bisschen tiefer gehen, als jetzt nur zu sagen, da ist ein cooles Stück drauf und hört euch das mal an. Deshalb, Antonio, fang doch gerne an. Was ist dein erstes Album, was man mal gehört haben muss?
Also, das ist interessant, weil ich bin mal alle Alben durchgegangen, die mir wirklich was bedeuten,
ja,
und die ich viel gehört habe. Und da gibt's Alben, die sind historisch, die sind einfach gigantisch, die sind gezählt auch zu den größten Alben mit der Musikgeschichte.
Ja.
Und da gibt's so Alben, die sind so für mich eher so wichtig, so.
Ja.
Und ich find's interessant, dass sich bei allen Alben, die ich rausgesucht habe, was durchzieht, nämlich, dass die Musik auf der einen Seite super eingängig ist, bei jedem Album.
Ja.
Und teilweise trotzdem eine gewisse Komplexität haben.
Mhm.
Und aber trotzdem einfache Harmonien und einfache Strukturen teilweise haben.
Ja.
Aber diese einzelnen Künstler überall rauskommen. Also es sind nicht nur krass produzierte Alben, wo so ein Sänger drüber juckelt, so, sondern ja, es ist überall steckt so Persönlichkeit drin.
Mhm.
Und das ist vielleicht überraschend für dich, aber das wichtigste Album mit,
ja,
und was ich am meisten in meinem Leben gehört habe,
ja,
ist von Stevie Wonder.
Ja.
Und es ist The Songs in the Key of Life,
ja,
von 1976. Und es ist ein Doppelalbum, es ist ein wahnsinnig umfangreiches Album, also mit eben mit 2 CDs, damals ja, habe ich als CDs gekauft.
Ja, ja. Eine Doppel-CD.
Früher natürlich Vinyls, ich weiß gar nicht, wie viele Vinyls das dann früher waren, 3 oder 4, keine Ahnung. Kann sein, dass es auch auf 2 Schallplatten ausgereicht hat, alles drauf zu packen. Auf jeden Fall ist es ein Wahnsinnsalbum mit unglaublich tollen Stücken. Stevie hat unglaublich viel eingesungen und eingespielt,
ja,
auch.
Ja.
Und das ist wirklich Pop, Soul, Funk und Jazz so auf höchstem musikalischen Niveau. Und ich weiß nicht, das ist so eine Mucke, wenn es mir schlecht ging.
Ja.
Und oder ich früh aufgewacht bin, Badehose an und unter die Dusche. Habe ich ganz...
Wie man sich halt duscht. Immer mit der Bade. Ich ziehe auch Badehose an, ne? Damit mich keiner
Badekappe drüber. Heute keine Haare waschen. Oh, ich gehe. Kein Wasser. Gut gefährlich geduscht. Nein, Quatsch.
Ja.
Und sich dabei noch ein Ei kocht.
Ja.
Da macht man das.
Es wird jetzt nicht besser. Sich während des Duschens ein Ei kocht. Ja, dann
macht man dieses Album an und es ist so großartig.
Da spürt man schon, welche Bedeutung dieses Album für dich hatte.
Ja, und ja.
Wie alt warst du, als du das gehört hast? Weil das war so ein bisschen vor unserer Zeit, oder? Das musste ich schon...
Nee, wir kannten uns schon.
Ah, aber noch nicht so gut.
Doch, wir kannten uns auch schon sehr gut, wir waren schon beste Freunde.
Ah, ich habe das Album irgendwie nicht mitbekommen, so richtig bei dir.
Ja, aber das ist wirklich, manche Geheimnisse, ich habe das einfach...
Du hast es unter der Dusche gehört.
Ich habe das rauf und runter gehört. Also okay. Ich glaube, ich habe das... Zwischen 2008 bis 2011 habe ich das, also ich habe das...
Okay. Da haben wir getrennt gewohnt.
Das war die Zeit, als wir ausgezogen sind aus der WG.
Ja.
Da habe ich das für mich entdeckt und ich habe das nur gehört. Ich habe fast nur gehört.
Okay.
Das war wirklich, es lief immer...
Mit der Meerschwein zusammen.
Das war schon tot da, glaube ich. Nee, und da gibt es so Songs drauf, wie die kennt jeder irgendwie oder viele. Sir Duke zum Beispiel ist so eine Hommage an Duke Ellington.
Ja.
Ein wichtiger Jazzkomponist und Musiker. Also wirklich einer der wichtigsten mit.
Mhm.
Und ihr müsst das Album hören.
Finde ich auch.
Album 1 und Album 2,
ja,
das sind so meine Lieblingssongs mit drauf. Sasch,
ja,
was ist denn dein Album? Nummer 1, wo du sagst, das hat mein Leben verändert.
Also, Antonio, mein...
War das zu wenig? Ich kann natürlich mehr
Fact. Nee, das ist gut.
Aber wenn wir jetzt so viele Alben durchsprechen,
ich will jetzt
nicht zu jedem Song da was erzählen, weil das wird dann zu viel.
Nein.
Und das nimmt dann auch zu viel vorweg, nicht, aber hört da rein, es sind einfach 2 mega geile Alben.
Ja. Ist ein guter Tipp. Antonio, ich will natürlich auch gleich noch mit dir im Allgemeinen mal darüber sprechen, was überhaupt ein gutes Album ausmacht. Das können wir aber feststellen, wenn wir uns hier ein paar Alben empfohlen haben, sozusagen als Abschluss. Jetzt aber zu meinem ersten Tipp. Und da habe ich auch etwas von einem Künstler, der nun sehr berühmt ist, nämlich Miles Davis. Es ist aber nicht das berühmteste Jazzalbum aller Zeiten, Kind of Blue, sondern mein Lieblingsalbum von ihm ist My Funny Valentine.
Ah.
Und das ist ein Live-Album. zusammen mit fantastischen Musikern, die Jungen Wilden damals, eine ganz junge wilde Rhythmusgruppe, der 18-jährige Tony Williams am Schlagzeug, Herbie Hancock, der nur unwesentlich älter war, am Klavier, Ron Carter am Bass und George Coleman am Tenorsaxophon. Und es ist eine Live-Ausnahme, glaube ich, aus dem Lincoln Center in New York. Ich finde tatsächlich, die meine liebsten Jazz-Alben sind einfach live eingespielte Alben, weil man riecht diese Musik anders. Das ist nicht Hochglanz produziert im Studio, sage ich mal, im Reagenzglas, sondern das ist lebendig. So, du hörst das Publikum, du hörst einfach, wie so ein Live-Gig losgeht. So, du merkst, die Musiker sind perfekt konzentriert, aber auch perfekt am Loslassen. Und es ist eine unfassbare Band und ich glaube, so ein bisschen für mich persönlich so der Höhepunkt von Zusammenspiel.
Ja.
Also wirklich von, wie können Musiker die Ohren aufhaben und aufeinander hören, aufeinander reagieren und wirklich eine Band sein, wirklich zusammenspielen. Das ist für mich so das Album dafür. So der mit der absolute Höhepunkt für die Art von Jazz. Und auch muss man sagen, Miles Davis spielt darauf gar keine eigenen Stücke, sondern einfach nur Jazz-Standards. So, und es ist auch eigentlich die Platte, wo, sag ich mal, die ruhigeren Stücke drauf sind. Es gab dann noch ein Live-Album vom gleichen Konzert, wo die etwas wilderen Stücke drauf sind. Aber auf diesem Album sind solche Stücke wie My Funny Valentine, Stella by Starlight,
genau, alles
All
Ballade.
Blues, All of You, und also so berühmtere Jazz-Standards, muss man sagen. Und ja, ich lieb's natürlich. Also so, es ist. George Coleman am Saxophon spielt unglaublich melodisch, spielt die ganze Zeit eigentlich wunderschöne Melodien. Und man muss sagen, Herbie Hancock, Ron Carter und Tony Williams ist, glaube ich, so die Rhythmusgruppe des Jazz. Man nennt das Rhythmusgruppe, ja, für, sozusagen für den Rhythmus verantwortlich sind. Und das Zusammenspiel dieser drei ist wirklich so, dass man sagt, Genialität trifft dann darauf zu, weil das sind alles Jungs, die eben nicht nur eine eigene Sprache gefunden haben, wie so viele andere Musiker oder tolle Musiker auch oder tolle Alben, die wir empfehlen, sondern da trifft wirklich dieses Wort zu. Man weiß nicht, woher sie es haben. Das ist wirklich wie von einer anderen Welt. Ganz, ganz wunderschön. My Funny Valentine von Miles Davis.
Ich finde es immer geil, wenn wieder Standards auch so gespielt werden.
Ja.
Es kommt ja auch immer wieder hoch. Emmett Cohen zum Beispiel hat so eine Reihe in New York. 36-jähriger Pianist, der wahnsinnig gut spielt. Also wirklich kann unglaublich viele Stile auch bespielen. Und der lädt zu einer YouTube-Session immer verschiedene Musiker ein.
Ja.
Also ich habe letztens zum Beispiel Brett Melder auch gesehen, der ist auch ein toller Pianist, dann tauschen die sich so aus, der eine spielt den Chorus, der andere spielt den Chorus.
Es ist toll.
Und die spielen einfach nur Jazz-Standards, wie es Mais auch vor 50, 60 Jahren gemacht hat.
Ja.
Und es ist einfach geil.
Das Geile ist halt an Jazz-Standards, um zu erklären,
es sind
kurze Songs, wie so kleine Volkslieder, ne? Manche haben 16 Takte, 32 Takte, das ist meistens nichts Wildes, aber man einigt sich auf Songs, und es sind oft Songs, die einfach die meisten Musiker dann kennen. Heißt, man kann einfach mitspielen, also, und man trifft sich und ruft einen Song aus und alle wissen, wie der geht, und kann einfach darüber improvisieren. Und es dient als Grundlage für Improvisation.
Könnte man auch mal so ein, so eine deutsche Reihe draus machen. Deutschen Standards,
ja, klar,
auf die man improvisiert.
Kein schöner Land.
Kein schöner Land.
Bunt sind schon die Wälder.
Ja, genau. Dann spielt man, lebt der alte Holzmichel noch.
Genau, und stupst der kleine
Tag.
Osterhase.
Stups.
Stell dir das vor.
Aber nur mit Blockflöten.
So, Tim Brenner, stupst der kleine Osterhase. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Aber im 7/8-Takt.
Okay.
Antonio, wir müssen ja Gas geben, merke ich. Das ist das.
Ja,
schon
ja,
so
ich habe schon gemerkt.
Also,
ich habe schon gemerkt, was?
Ich habe nicht so lange gelabert. Sag mal, du sitzt immer sofort, wenn ich dir drei Sätze laber, sehe ich schon, wie du unruhig vor mir sitzt. Und dann aber, so, jetzt kommt mein Album, was ich empfehle. Und ich rede
so,
erst
Leute,
mal unter dir Dusche.
Jetzt erzähle ich was von meinem wichtigsten Album wahrscheinlich.
Okay.
Weil das mein Leben verändert hat. Und zwar habe ich das am 6. Dezember 2000 bekommen.
Ja.
Zum Nikolaus.
Ah, ich weiß es.
Das Album heißt
Ich melde mich.
Mood Swing von Joshua Redman Quartett.
Ja.
Und Joshua Redman war damals 25 Jahre alt.
Ja.
Und das ist ein geiles Album, weil es sind nur Songs von ihm drauf.
Mhm.
Und die sind von der Struktur relativ einfach.
Ja.
Also super melodiös, ganz viel Jazz- und Blues-Einflüsse. Aber er spielt mit Tristan McBride am Bass, Prime Blade und Brad Meldau.
Ah, das ist ja wirklich, da muss man wirklich sagen, also da fange ich an zu schwitzen. Das ist wirklich, auch die Rhythmusgruppe ist doch unfassbar.
Unfassbar. Unfassbar. Und ja, die Typen waren halt damals auch so alt.
Ja, ja, aber das ist.
Das heißt, ich stehe mal 25, die waren alle am Anfang.
Ja.
Und es klingt alles so aus einem Guss. Es sind eigentlich recht, wie gesagt, auch einfache Grundideen, ne? Also, und das Entscheidende ist nicht so Technik oder Theorie bei diesem Album, sondern wirklich diese emotionale Ausdrucksweise.
Mhm.
Und ich habe das bekommen zum Nikolaus.
Ja.
Das war im Nikolaus-Beutel, nicht im Schuh, hat nicht reingepasst, war im Nikolaus-Beutel. Ich kann mich dran erinnern, ich habe unten im Hochbett, im Doppelstockbett geschlafen.
Ja.
Mein Bruder Robert hat noch damals in meinem Zimmer mitgeschlafen, obwohl er schon ein eigenes hatte, gleich daneben im Westflügel.
Ja.
Und ich stehe auf, es war vielleicht 5:30, 6:00, ich war übelst aufgeregt und leg die Platte rein. Ich habe das schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt.
Ja.
Und mach die Musik an, es war wie zum ersten Mal was Erotisches erleben.
Mhm.
Ich war fasziniert, ich habe es nicht gecheckt, es war erstmal total abstoßend, weil ich so eine Musik nicht kannte.
Ja.
Aber es hat eine Tür geöffnet, ich wurde süchtig davon, ich habe diese Platte monatelang immer versucht nachzuspielen auf dem Saxophon. Ich habe da gerade nicht mit Saxophon angefangen, ein paar Monate davor.
Ja.
Und oder nee, ein Jahr davor. Und habe dann auch 1,5 Monate später meinen ersten Regionalwettbewerb und dann auch Landeswettbewerb Jugend Jazz mitgespielt.
Mhm.
Und das war so ein Dosenöffner für Saxophon und für Musik machen.
Geil. Wirklich geiles Album. Wahnsinnsmusiker. Und das kann man vielleicht sogar an dieser Stelle schon mal festhalten. Wir machen so ein bisschen Checker-Tobi-mäßig heute hier die Folge. Man kann sagen, dass gerade, also was ein gutes Album ausmacht, oftmals sind es mit die ersten Alben, die dazugehören von Künstlern, weil sie einfach pur sind. Ne? Diese Naivität regiert noch, gerade wenn du darüber sprichst, wie jung diese Musiker waren. Haben wir jetzt zweimal dieses Gespräch gehabt. Ne? Ja. Miles Davis, die junge Rhythmusgruppe, jetzt auch hier, Anfang, Mitte 20. Und ist auch tatsächlich ein Phänomen, dass oftmals, das stimmt auch, das zweite Album das Schwierige ist, weil dann schaltet sich der Kopf ein.
Ich glaube, es war trotzdem bei Usher Red das zweite oder dritte Album sogar schon. Der war ganz,
aber ich du meine, weißt,
sein Vater
meine.
Kommt, Dewey Redman ist ja auch, sein Vater von Usher Redman ist ja auch ein ganz bekannter Saxophonist und Musiker gewesen. Der kommt sozusagen aus einem Umfeld, ne? Mhm. Aber trotzdem, ich gebe dir absolut recht, diese Grundnaivität, beziehungsweise das Überraschende, wenn jemand auf die Musikerbühne tritt und was Neues mitbringt oder seine Stimme einbringt. Ja.
Und vielleicht ist auch noch gar nicht so weiß, ne?
Genau, und dann hörst du es erstmal so zu und du bist so fasziniert und denkst so, Musik sind doch nur diese paar Töne.
Ja.
Aber dieser eine Musiker oder diese eine Sängerin,
ich
weiß noch, als ich zum ersten Mal Amy Winehouse gehört habe, das lässt einen nicht los.
Naja.
Du denkst so, wow.
Ja, ja.
Das ist doch einfach die gleichen Töne von jemand anders gesungen, lösen das überhaupt nicht aus. Aber plötzlich macht es was mit dir, es elektrisiert dich.
Mhm.
Und ja, du fühlst dich so lebendig und es ist so bittersüß bei manchen Musikerinnen und Musikern. Du spürst auch die Endlichkeit und alles da drin und dieses große, tiefe, diese großen Fragezeichen, die sich plötzlich in einem Ton auflösen und du denkst so, wow, da steckt alles drin und du kannst es kaum erklären.
Ja. Antonio, passend dazu habe ich mein zweites Album mitgebracht und das ist vielleicht auch so dieser Beweis dafür, dass gute Alben für einen selber natürlich immer diese Erinnerung in sich tragen, von der Zeit, wo man sie gehört hat. So wie du jetzt erzählen konntest, dass du da noch in deinem Bett lagst und es diesen Moment gab und irgendwie das Album zu deiner Lebensphase gepasst hat. Du hast gerade angefangen, Saxophon zu spielen.
Ich war 13. Das war irgendwie so eine Bildung. Also da ist auch eine Phase, wo du dich sehr suchst und wo du dich fragst, wer bist du?
Na. Und passend dazu habe ich ein Album mitgebracht, nämlich Overgrown heißt es und ist von James Blake. Es war sein zweites Album, eigentlich das schwierigere Album, wie wir gerade eigentlich festgestellt haben, aber ein wirklich für mich ein Meisterwerk. Und ich verbinde damit, also das Album kam so 2013 raus und ich habe das damals hoch und runter gehört. Ich lernte damals Sandra Ludewig kennen. Und es war so ein bisschen der Soundtrack des Sommers so und es war natürlich starke Gefühle im Spiel und auch dieses ja, irgendwie, man bricht ja irgendwie wirklich auf, ne? Die Seele ist auf und man ist irgendwie mit allen Sinnen da und in einer gewissen Form ja nicht nur verliebt, sondern auch in einer gewissen Form auch ganz emotional. Und diese Musik, die dort drauf ist, die hat irgendwie so eine ganz dolle Tiefe und vor allem eine Wucht, finde ich. Er hat ganz viel gemacht mit seinem Synthesizer Prophet 8, den haben wir auch lustigerweise. Er singt und singt jetzt nicht nur...
Du hast den danach gern gekauft, Sasch.
Den habe ich danach gekauft, ja. Na klar. Nee, weil es einfach, das ist Wahnsinn. Und
da sind ein paar Sounds drauf,
ja,
die James Blake genutzt hat, die du sofort auch wieder mitgenommen hast, weil du gesagt hast, ich brauche diesen Prophet.
Ja, klar. Na klar.
Ich brauche diesen Synthesizer.
Total. Und ja, es war auch für mich sehr beeinflussend als Pianist und Musiker, weil auch er hat spielt Klavier, er singt und benutzt Synthesizer, aber auf eine Art und Weise, wo das einfach wie so ein Orchester ineinander zahnt. So. Und er hat eine ganz minimalistische Band damals gehabt, ich glaube einen Gitarristen, der aber auch vorwiegend dann seine Gitarre einfach durch so einen Octaver schickt und einfach eine Oktave tiefer klingt und dann eher so Bassloops spielt. Und dann hat der Gitarrist auch noch wie so ein Orgelpedal vor sich liegen gehabt und so ein Schlagzeuger, der aber praktisch abgenommenes Schlagzeug spielt, also so getriggert nennt man das, dass es so Elektro-Drumset-mäßig klingt. Und die waren im Trio unterwegs und ich glaube, das ist auch heute noch. Und es ist alles sehr minimalistisch, aber es ist der beste Beweis dafür, dass es manchmal darum geht, wie bei einem guten Gericht, dass wenn du die richtigen Zutaten gefunden hast, geht es nicht darum, 50 Sachen ineinander zu mischen, sondern die 3 oder 4 richtigen. Und ich finde, gerade auf diesem Album ist eine wahnsinnige Komplexität zu erkennen, aber es kommt alles, finde ich, aus dem Bauch raus. So, und ich finde, bei ein paar Alben dann später bei James Blake klingt's für mich dann ein bisschen verkopfter alles, so, und wie auch jemand, der seinen Stil gefunden hat und seinen Stil dann weiterentwickelt. Aber auf diesem Album ist es für mich einfach, das bin ich. Und das meine ich eben mit dieser Naivität, so dieses, ey, ich hab's mir eigentlich noch keinen Kopf gemacht, es kommt einfach raus, es passiert, ich hab's noch nicht 100 Mal gemacht, also ein wunderschönes Album, Overgrown von James Blake.
Sehr gutes Album. Dann mache ich mal, ich guck mal, welches ich jetzt nehme.
Ja, was passt,
ich wollte
jetzt
eigentlich
gut
was anderes nehmen, aber das ist auch sehr sphärisch, deswegen nehme ich, ja, schiebe ich mal eins dazwischen.
Ja.
Und zwar von einem Saxophonisten, der meinen Saxophon-Sound geprägt hat wie kein anderer.
Ja.
Aus der Linie stammt von Charlie Parker, dann über Kenan Baddeley zu Kenny Garrett. Kenny Garrett ist ein Saxophonist, ja, der zusammen mit Miles Davis auch späterhin gespielt hat in den 80er Jahren,
ja,
und hat ein Quartett, ebenso wie Quartett wie Uzo Redman,
ja,
auch mit einer sehr besonderen Rhythmusgruppe, nämlich Jeff Tane Watts, Armschlagzeug.
Ja, das ist sozusagen Gaga.
Gaga als
Gaga-Klon.
Ist ein Gaga-Vorreiter, würde,
ja,
ich sagen.
Ja, Gaga-Vorreiter, genau. Stimmt, Gaga ist in einer Linie, evolutionstechnisch.
Ein wahnsinnig krasser Pianist, Kenny Kirkland, hat in der Zeit auch damals bei Sting in der Band mitgespielt, ja, und kurz davor, also die Jahre davor auch bei Sting in der Band, ja, gespielt.
Weißt du, bei wem Kenny Kirkland mal Unterricht hatte?
Ja, bei Richie Beirach.
Ja, bei wie wir.
Und Wahnsinns-Pianist und Nate Reeves am Bass.
Ja.
Eine Wahnsinns-Rhythmusgruppe. Eigentlich wollte die Plattenfirma, dass sie ja vorgeschriebene Songs spielen. Ich glaube sogar Standards oder sowas. Und ja, Kenny sagte, nee, ich will eigene Songs schreiben.
Ja.
Und hat sozusagen alle Songs beigesteuert. Ich glaube, es sind 9,
ja,
an der Zahl auf diesem Album. Und das Besondere ist, dass diese Rhythmusgruppe unglaublich intensiv ist. Ist wirklich wie so ein D-Zug teilweise manchmal, der, ja, so durch die Platte fährt.
Ja.
Ist einfach Wahnsinn. Und ich habe die auch live gesehen. Ich habe Jeff Tane Watts live gesehen, mhm, mit Branford Marsalis Quartett. Es war Wahnsinn. Ich habe noch nie so eine geile Energie gespürt. Es, ja, war großartig.
Das war auch für uns damals großes Vorbild, muss man sagen, wenn wir so in die Jazzclubs gegangen sind.
Wir wollten
zur Session.
Wir wollten eigentlich so klingen wie diese Rhythmusgruppe.
So ein bisschen, eine Mischung aus Miles Davis Quintett und diese Rhythmusgruppe, genau.
Ja. Ja. Und was man sich bei dieser Platte wirklich fragen kann, ist, wann wird Virtuosität musikalisch und wann ist es einfach nur Selbstzweck? Und bei, mhm, dieser Platte ist es wirklich so, dass alles passt.
Ja.
Und nicht so 3, 4 Solis und drei, vier Stücke dabei sind, wo du sagst, naja gut, die hat man halt noch drauf gemacht und dann hat man drüber gedudelt und so.
Ja.
Sonst passt alles zusammen. Mhm. 1997 rausgekommen, ist wie bei der Platte zuvor alles an 2 oder 3 Tagen entstanden.
Ja.
Das heißt, Energie ins New Yorker Studio rein, zusammenspielen.
Geil.
Und dann auf die Platte bringen. Also ja, dieses Zusammenspielen und Einswerden als Gruppe kommt bei den Platten, die ich jetzt beide beschrieben habe,
ja,
kommt da richtig gut raus. Und mein Lieblingssong ist auf jeden Fall Sing a Song of Song.
Geil. Geile Platte. Antonio, dann füge ich jetzt mal was ein. Jetzt haben wir viel Jazz gehabt sozusagen und ja, auch viel Amerika. Ich füge mal was ein von einer deutschen Band, die aber gar nicht so deutsch klingt, nämlich Hundreds. Die Band um das Geschwisterpaar Eva und Philipp Milner. Und die haben eine Platte rausgebracht, ich meine 2013 oder 14 auch. Und die Platte heißt Aftermath.
Ja.
Oder Aftermath. Sozusagen. Je nachdem, wie man das aussprechen will. Also, ja, das musste sein.
Oh, sorry, aber das war so lustig.
Dein
Gesicht dazu war großartig.
So, jetzt aber hier, pass auf. Ich glaube sogar, es war auch das zweite Album. Mensch, das spricht jetzt nicht für meine Theorie, dass das zweite Album so schwer ist. Aber gut, auf jeden Fall ist dieses Album wunderschön. Eva singt, Philipp spielt Klavier. Es geht aber auch in der Musik viel um Electronics. Später kam dann noch der Mann von Eva dazu, Florian. Zu dritt sind die auch nach wie vor auch mit neuen Alben sozusagen auf Tour, vorwiegend auch in Deutschland. Und ich habe mich so richtig in dieses Album verliebt, weil ich es damals mitspielen konnte. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Philipp, also der Pianist, was so ein bisschen ja auch der Kopf der Band war, konnte damals nicht, weil er noch bei Clouseau gespielt hat in der Band. Und rief mich dann an und meinte, hier Sasch, kannst du für mich paar Konzerte übernehmen von Hundreds? Und das habe ich liebend gern gemacht, denn es waren immer Abenteuer. Denn mit Hundreds ging es dann international. Also wir waren dann 2 Wochen in New York. Haben dort diverse Konzerte gespielt. Ich war mal mit ihnen in London, da haben wir ein Konzert gespielt und auch auf so einer Alm.
Das ist so eine Mischung.
In der Schweiz oder Österreich. Also es war immer wirklich wie fürs Poesiealbum gemacht. Und man muss sagen, gerade wenn man dann anfängt, so eine Musik auch nicht nur zu hören, sondern selber zu spielen, ergründet man ja, wie diese Musik gemacht ist. Und das wäre auch ein großer Tipp für Musiker, Musikerinnen oder die, die es werden wollen oder sich einfach ein bisschen dafür interessieren, ein bisschen tiefer in die Materie eintauchen wollen, zu gucken, wie etwas gemacht ist. Also das mal selber nachspielen, egal ob das mal ein Jazz-Solo ist oder sich Songs zum Beispiel raushören. Und der Prozess ist auch anders, als einfach bei Google nach einem Liedsheet zu gucken, sondern wirklich zu hören, wie ist das gemacht. Da verliebt man sich manchmal neu in Musik und der gute Nebeneffekt ist, es ist eine Menge Bildung dabei. Und manchmal ist man überrascht, wie einfach doch Dinge sind, in die man sich verliebt hat. Und bei Hundreds war es aber so, dass ich dann diesen Klavierpart gespielt habe und wirklich sagen muss, dass auch was Philipp sich da ausgedacht hat, ist wahnsinnig schön. Und die Ästhetik auf dem Album, auch wie sich das wieder mischt mit modernen Sounds, mit Gesang, mit Drums, Electronics, ist wundervoll. So, und es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, Aftermath von Hundreds.
Genau, wundervoll und Aftermath. Das ist geil, das sind meine Wörter, die hängen geblieben sind, aber ich liebe das Album auch ganz doll.
Ist toll.
Tolle Leute. Zu dem Nachspielen erzähle ich dann beim nächsten Album was. Also ein Aber ja. Ich schiebe noch was dazwischen, nämlich ein Album, was ich 2005 und 2006 sehr viel gehört habe, besonders nachts.
Da muss ich doch dabei gewesen sein.
Nein, das war meine allererste WG, wo du noch in Zwickau gelebt hast.
Ach so, ja.
Also 2005, zu 2006, das war mein Nachtalbum.
Ja.
Bin gerade 18 geworden, frisch, ganz heftig verliebt.
Ja.
Und habe ein Album gehört von Rebecca Backen zusammen mit Wolfgang Mutspiel.
Oh ja, das ist toll.
Beloved heißt das Album von 2002. Und das ist das komplette Gegenteil von Stevie Wonders Stimme zum Beispiel.
Ja.
Also es ist so fast aus dem Nichts teilweise. Und dieses Zusammenspiel zwischen Rebecca Backen und Wolfgang Mutspiel, die waren, glaube ich, in der Zeit auch sogar ein Paar. Ist ihre zweite Platte gewesen schon.
Ja.
Zweite gemeinsame Platte.
Ja.
Und auf diesen neuen Titel, in diesen neuen Titeln, die knapp nur 40 Minuten gehen, passiert einfach ganz viel Intimität.
Mhm.
Und so Gitarre und Gesang verschmilzen miteinander. Und es ist gar nicht dieses, der Gitarrist begleitet.
Ja.
Sondern es ist so ein...
Haben ihre Liebe da reingepackt.
Ja.
Weil sie ist Norwegerin und er ist Österreicher, oder?
Er ist Österreicher, genau. Richtig.
Und sie ist in Norwegen, oder?
Ich glaube, Norwegerin, ja.
Ja, Norwegerin.
Hab dann 2010 erstmal Rebecca Backen live gesehen bei der Kulturarena in Jena.
Ja.
Ihre ganzen Alben danach haben mich nicht so gecatcht.
Ja.
Aber das Album hat ganz viel mit mir gemacht.
Mit Liebeskummer im Bauch, das meine ich halt. Das ist ja auch in der Jugend so. Wir sprechen ja auch über viele Werke, ne, mit denen wir irgendwie entweder persönlichen Liebeskummer verbinden oder eben Jugendschübe.
Na, definitiv. Und es ist besonders auch irgendwie, wie groß Musik werden kann, wenn man was weglässt.
Ja.
Und oder wenn man fast alles sogar weglässt.
Ja.
Und
das lernt man ja auch beim Duschi di Lucaccio, nicht
und
wahr?
Das Geile ist, in dieser Zeit, in der man ja, so viel Zeit auch hatte als junger Student, so,
ja.
wie sehr Musik einen verändert, wenn man sich so darauf einlässt.
Mhm.
Wenn man ganz, ganz tief mit hineingeht und das mitfühlt und, ja, wahnsinnig schönes, wichtiges Album damals. Es hat gar nicht mehr so den Reiz für mich jetzt, aber es war einfach damals so ein wichtiges Album.
Geil. Ja, fühle ich. Antonio, wir kommen auch zu einem Album, da ist tatsächlich gar nicht viel dazu zu sagen, weil ich es einfach ein wunderschönes Album finde, und zwar von Avishai Cohen, Aurora.
Mhm.
Wer jetzt zum Beispiel unseren neuen Titel Simcha hört, der kann einen Einfluss hören von Avishai Cohen. Er selbst ist Bassist und hat aber auf diesem Album auch gesungen und singt überragend schön, so fast folkloristisch. Er singt darauf Englisch und Hebräisch. Hat eine ganze Band am Start. Es ist sehr von dieser Musikkultur, von der jüdischen Musikkultur geprägt, aber auch viel vom Jazz. Zum Beispiel der Pianist, der auf dem Album spielt, war ganz, ganz jung damals. Shai Maestro wird er, glaube ich, ausgesprochen.
Ich glaub, der war Anfang 20.
Der war Anfang 20, er spielt wirklich unglaublich toll. Und das ist so Musik, manchmal im Jazz wird ja darüber geredet, so in man nennt das Oddmeter zu spielen. Das bedeutet nicht im Viervierteltakt oder im Dreivierteltakt, sondern zum Beispiel im Siebenachteltakt oder Neunachteltakt oder Elfachteltakt oder
Fünfviertel.
So Fünfviertel, so krumme Dinger. So, und manchmal klingt das auch genauso krumm, wie man es ausspricht. Und man denkt so, es ist jetzt schön fürs Mathehören.
Es klingt theoretisch.
Aber es klingt theoretisch. Auf diesem Album kann man hören, wie natürlich sich das alles anfühlen kann. Ja, einfach rundum musikalisch, und man muss auch sagen, das Duo ist sehr inspiriert, genau von so einer Art von Musik, denn es wird sehr viel improvisiert. Es geht in einer entfernten Richtung auch natürlich um Jazz. Es arbeitet auch mit den Besetzungen des Jazz. Aber trotzdem werden Songs gespielt. Ne? Also es sind Songs, auch dadurch, dass Avishai Cohen darauf singt, haben sie auch Inhalt. Und es sind einfach Songs, wunderschöne Songs, gespielt und gesungen von Avishai Cohen und seiner Band.
Das fünfte Album und damit auch das letzte Album, was ich anbringe und mit einbringe in diese Runde hier, diese illustre Runde.
Das musikalische Duo.
Ist ein Live-Album. Live aus dem Madison Square Garden von 2019. Und zwar von meiner Lieblingsband.
Ja.
Von Wolfpack.
Ja.
Welche ich diesen Sommer hören durfte in Mailand. Und das Besondere an dieser Platte ist, es ist für mich eins der besten modernen Live-Platten der letzten Jahre. Und da trifft Musikalität auf Humor.
Ja.
Ich finde, da haben wir auch uns viel abgeguckt irgendwie. Oder man guckt sie so an und denkt, das sind die großen Brüder vom Duo.
Ja.
Ich bin Fan von jedem Musiker aus dieser Band. Von Jack Stratton, Joe Dart, Theo Katzmann, Woody Goss. Corey Wong ist als Gast mit dabei.
Spielt er nicht als festes Mitglied mit? Sag mal.
Ist nicht einer von den, ist erst später dazugekommen. Corey Wong ist keiner von den Gründungsmitgliedern, glaube ich.
Okay.
Also es ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber Corey kam später dazu, glaube ich. Auch der Sänger Antoine Stanley, der ja wahnsinnig wichtig ist und da viele Hits in Anführungsstrichen auch mit eingesungen hat späterhin.
Mhm.
Nate Smith spielt kurz mit, Dave Koz am Saxophon.
Ja.
Es ist ein legendäres Album und es gibt unglaublich lustige Momente. Und der einprägsamste und besonderste Moment ist, wenn das ganze Madison Square Garden ein Song mitsingen, der heißt Dean Town.
Ja.
Und in dem Song gibt's keinen Text, keinen Gesang, sondern nur einen Bass, der einen Riff spielt.
Ja.
Und der ganze Madison Square Garden singt die ganze Zeit die Basslinie mit von dem Stück.
Ist das geil, ja.
Und das ist auch bei den Konzerten jetzt noch so. Das ist immer die Zugabe.
Ja, geil.
Und der Bassist Joe Dart ist wirklich wahrscheinlich so der einflussreichste Bassist unserer Zeit.
Ja.
so ein bisschen wie Jacob Astorius früher wahrscheinlich. Mhm. Sein Spiel, gerade wenn man es mal live erlebt hat, ist so einzigartig und so pulsierend und so wichtig für diese Band, mhm, und gibt dieser Band so einen wichtigen Sound, dass man wirklich merkt, wow, krass, wirklich Musiker kommen auf die Bühne und machen das, was sie lieben.
Ja.
Und es klingt jetzt sehr plakativ, so ein bisschen wie so ein Werbeding, aber ich bin einfach wahnsinniger Fan.
Ja, ne, und man muss ja auch sagen, bei der Band, das ist ja jetzt keine durchgestylte Musical-Show, so wie man das vielleicht erwarten würde im Madison Square Garden, dass es jetzt irgendwie eine Riesenproduktion ist.
Ja, und dass dann so ein Tänzer kommt und
es geht
um wirkliche Mucke.
Kommt kein Feuer am Ende, so Weltschock, sondern es geht wirklich um die Mucke. Und das ist, also das hebt sich natürlich ab.
Es war auch wirklich das beste Konzert, glaube ich, was ich je in meinem Leben mitgesehen habe, in Mailand dieses Jahr, sie live zu erleben. Auch wenn Theo Katzmann nicht dabei war, weil er sich gerade auf seine Solo-Karriere konzentriert. Aber wow. Also das hängt immer noch nach. Das ist das habe ich nicht so häufig gehabt bisher. Und ich habe schon viele Konzerte gesehen, aber das hängt so nach. Und ich finde, bei allen Alben, die wir beide auch jetzt mitgebracht haben, merkt man, dass es wirklich darum geht, einen Sound zu finden. Mhm. Weil ich habe mich wirklich nach dem Konzert zu Hause dann ans Klavier gesetzt und habe die ganzen Stücke für mich durchgespielt.
Ja.
Nicht alle, aber bestimmt so 7, 8 Wolfpack-Songs. Mhm. Und es ist wirklich simpel.
Ja.
Harmonisch wirklich simpel.
Ja.
Und auch von den Formen relativ straight. Also das ist jetzt nicht so, dass du denkst, wow, was passiert da Neues oder so.
Ja.
Aber wie es klingt, wie es gespielt ist, welchen Humor das hat, die Art und Weise von Gleichberechtigung der Instrumente oder dass einer dann mal heraustritt und plötzlich mal den Lichtkegel übernimmt. Und das alles gepaart zeigt mir, es geht nicht so sehr darum, jetzt alles neu zu erfinden, sondern sich zu finden und das zu verbinden mit den Leuten, die man da trifft und dran zu bleiben über einen längeren Zeitraum.
Ja.
Und diese Energie hochzuhalten und sich gegenseitig zu befruchten. Und man spürt, dass die alle irgendwelche Vorbilder hatten, ne? Also bei Stevie siehst du es ja schon allein mit Sir Duke, merkst du ja, dass es so einen Inhalt gibt, ne?
Ja.
Und auch bei dem Album merkst du, ja krass, Soul, Pop und die ganzen Vorfahren, das steckt da mit drin.
Ja.
Und es sind einfach Leute, die diese Musikgeschichte so verinnerlicht haben und dann ihr eigenes Ding draus machen. Jetzt hast du angezeigt, dass ich zu lange blabber.
Du bist, vorhin, ich so, kaum fange ich an zu reden, sitzt du hier auf heißen Kohlen und dann aber, dann muss ich mal euch noch was erzählen hier.
Jetzt bin ich aber gespannt, was du jetzt mitgemacht hast.
Ja, ich habe eigentlich mein Lieblings-Jazz-Album mitgebracht.
Du hast viele Jazz-Alben jetzt, drei.
Drei so, Jazz-Alben.
Das ist aber gut.
Naja, im entferntesten, genau. Na, aber pass auf, ich habe mitgebracht Ahmad Jamal Live at the Pershing.
Ja.
So, weil das ist einfach so ein Album, wenn man genau zuhört, verliebt man sich darin. Und wenn man das einfach nur nebenbei laufen lässt und dabei, sage ich mal, weiß ich nicht, ein Brokkoli-Auflauf isst und sich unterhält, funktioniert dieses Album immer noch. Und es ist ein Album von...
Brokkoli-Auflauf isst.
Es ist ein Album von 1958 und es wurde aufgenommen in einer Hotelbar, nämlich der Pershing Lounge, in einem Hotel in Chicago.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Ja, und das Ding ist aber auch, und da sind wir auch wieder, was ist ein gutes Album? Da standen die Mikrofone, sag ich mal, nicht perfekt. Ja, es wurde aber schon damals weltweit ein riesiger Erfolg. Also es war richtig, ist gechartet, dieses Album. Und das Geile ist, man ist in dieser Lounge. Man hört die Leute klappern mit ihren Gläsern. Dann quatscht jemand, dann wird geklatscht. Dann fangen die schon an zu spielen, dann klatschen die immer noch. Und du riechst diesen Raum und darum geht's ja auch bei Mucke, ja, es geht nicht um den perfekten Ton oder den richtigen Ton, sondern du willst eintauchen in dieses Gefühl und irgendwie sitzt man in dieser Pershing Lounge, die sich fast eigentlich anfühlt wirklich wie so eine Jazzbar. Und es ist wunderschön gespielt. Ahmad Jamal spielt wirklich, ist ein Pianist und er spielt wirklich wie so ein Vögelchen. Daran muss ich immer denken, wenn ich den höre. Und es ist wirklich eine sehr reduzierte Art, Klavier zu spielen. Wir reden natürlich immer hier über die wahnsinnig krassen virtuosen Leute. Ne? Wir haben jetzt schon über Brad Mehldau, Herbie Hancock geredet, sonst was. Aber Ahmad Jamal reduziert wirklich sein Klavierspiel. Manchmal ist es wirklich nur, dass er mit der rechten Hand spielt, ganz, ganz weit oben, ganz hoch. Nur dü-lü-lü. Und man denkt aber, nee, es reicht. Es ist genauso richtig. Und es ist wirklich über die Jahre gesehen, wirklich das Album, wo ich sage, wenn ich was aufgelegt habe, zu Hause oder einfach so nebenbei, ist das wahrscheinlich das Album, was ich am meisten aufgelegt habe. funktioniert auch bei Fotoshootings, macht ein gutes Gefühl, muss ich sagen.
Geil, es ist wirklich bei allen Alben so, dass wir den Eindruck haben, dass die Künstler das Bestmögliche aus sich rausgeholt haben und ganz viel weggelassen haben.
Ja.
Und sich wirklich nur auf das konzentriert haben, was wichtig ist.
Ja.
Und das ist eigentlich auch, ein Sendungsbewusstsein steckt dahinter. Man weiß eigentlich, was man, oder indirekt wahrscheinlich viele auch, wussten dann in dem Moment, worauf es dann in den Alben und bei den Aufnahmen drauf ankommt.
Total. Und man kann auch noch sagen, wir leben in einer Zeit, wo vorwiegend Singles veröffentlicht werden, ne? Also weil Spotify unterstützt, oder allgemein Streamingdienste unterstützen jetzt nicht die Aufmerksamkeit, wenn man einfach 12 Songs auf einmal raushaut. Deshalb haut man im Prinzip, machen wir ja auch, Songs einzeln raus. Aber trotzdem hat dieses Album nach wie vor eine absolute Berechtigung, wie auch dieses Gespräch hier zeigt, denn man verbindet oftmals mit diesen Alben natürlich nicht nur 3 Minuten Musik, sondern eine halbe Stunde, 40 Minuten Musik, taucht viel mehr ein Gefühl, und so werden eben Dinge auch ein Gesamtkunstwerk. Es ist nicht nur ein Kapitel, was erzählt wird von einem Buch, sondern es wird ein ganzes Buch erzählt, eine ganze Geschichte. Und man kann auch sagen, das Schaffen eines Künstlers verwirklicht sich auf einem Album, und in einer gewissen Form hält ein Album eben eine Lebensphase zum Beispiel fest.
Ja.
Wir sitzen selber gerade an einem Album und können auch sagen, auch so eine kreative Schaffensphase kriegt dann so einen Ausdruck auf so einem Album. Ja, es ist nicht so, dass wir sagen, jetzt machen wir mal einen Song, dann machen wir mal wieder keinen Song 2 Monate und dann gucken wir mal wieder, sondern reden wir oft drüber, Kreativität ist ein Muskel, und der wird dann in einer bestimmten Phase trainiert. Und wir sitzen jetzt gerade auch, um den Bogen zu spannen zu uns, an unserem Album und sind wirklich in den allerfinalsten Zügen. Also jetzt, ich glaube, nächste Woche
ist Abgabe.
Ist Abgabe. Und dann sind 12 neue Songs fertig.
Ja.
Und auch das war genau wieder so ein Prozess, wo ich sagen würde, in 10 Jahren, rückblickend, wird uns das sehr an dieses Jahr erinnern oder an diese Phase, in der wir gerade sind.
Ja, ich liebe das. Es macht einen wuschig auf der einen Seite, ja. Es macht uns beide wuschig, stimmt's?
Jetzt in der Phase macht es mich mehr wuschig, weil man irgendwie die Songs manchmal zum 418. Mal hört, ja. Und nach wie vor überlegt, ob es noch besser geht. Und ab einem gewissen Punkt, wenn dann so Details übernehmen, die Details sind dann, ob man, den unteren Klavier Ton ein ganz kleines Müh leiser macht oder lauter oder ob man doch weglässt. Also es geht dann nicht mehr ums Große und Ganze, sondern wirklich so um die allerletzten Details, die wahrscheinlich auch kein Mensch mehr hört. Das macht einen dann schon manchmal wuschig.
Bevor wir jetzt zu unserer Fragerunde kommen mit denen, würde ich noch 2 Alben reinhauen. Einfach nur so random.
Ja.
Random Access Memories,
ja,
von Daft Punk,
ja,
2013. Habe ich rauf und runter gehört. Und es ist wirklich ein streitbares Album, weil viele Musikerkollegen, mit denen ich gesprochen habe, die ich sehr schätze, die mögen es gar nicht.
Okay,
ich mag's. Und ich liebe es.
Ich find's geil.
Abgöttisch ist ein komisches Wort, aber
ja,
ich liebe es unfassbar.
Ja.
Einfach, muss gar nichts groß dazu sagen, Elektrokünstler, ja, zusammen mit Studiomusikern, die ganz aufwendig ein Album produziert haben und eine Ästhetik geschaffen haben, die großartig ist. Und Kind of Blue von Miles Davis.
Ja,
wahnsinnig wichtige Platte. Das sind so noch 2 wichtige Alben, die man auch sehr viel gehört hat, aber die es nicht unter die Top 5 geschafft haben. Aber eigentlich auch trotzdem eigentlich dazugehören.
Wenn euch jetzt der Kopf platzt vor lauter Namen, die ihr entweder mal gehört habt oder noch nicht gehört habt oder schon viel zu oft gehört habt.
Wir packen das in die Shownotes, oder?
Wir packen die Empfehlungen in die Shownotes, dass ihr bei allen Aussprachefehlern nochmal lesen könnt, wie es richtig ausgesprochen wird. Empfehlen euch dort sozusagen unsere Lieblingsalben oder unseren Teil der Lieblingsalben, weil man muss sagen, ich habe mir dann auch so, mit einem Mal kamen mir so viele ins Gedächtnis, dass ich dachte, oh, wäre auch kein Problem gewesen, 20 zu empfehlen. Deshalb, wir packen das da rein. Und Antonio, wir kommen jetzt zur nächsten Kategorie. Ich würde sagen, Deep Talk oder Quatsch?
Ja.
Oder machen wir gleich Deep Talk oder Quatsch?
Ja. Gleich Zettel ziehen. Wer ist denn heute dran mit der ersten Frage?
Zieh
ich einfach mal?
Ja.
Gut. Ich ziehe mal hier einen Zettel von mir und da hier steht drauf, was hilft, um runterzukommen?
Drogen?
Na, oh Gott. Wir nehmen doch gar keine.
Nee, aber trotzdem, wenn du die Frage so stellst, kommt natürlich sofort der alte Opa aus mir raus.
Ja, aber da würde man doch erst recht nicht Drogen sagen.
Ich finde schon, ab einem gewissen Alter sollte alles legalisiert sein. Also wenn jetzt so ein, weiß ich nicht, wenn du so 80 bist, Was kannst du doch machen, was du willst, oder? Ist das Quatsch?
Ja, wahrscheinlich schon.
Ich finde, kannst du machen, was du willst. Aber
also man kann auch mit 60 oder 40 machen, was man will.
Ja, aber da hast du ja noch.
Aber das tut ja nicht. Also das holt einen ja nicht runter, sondern das bringt einen ja von einem selber weg.
Ich kenne schon so paar Opas, die so eine Plantage haben.
Ja?
Eine Plantage. Okay. Nein, ich meine halt immer nicht gleich das Krasseste immer.
Ja. So, ich dachte eher sowas
Marihuana wie, bringt doch runter.
Ich dachte eher spazieren gehen oder ein Buch lesen oder
Yoga. Ja, das kannst du natürlich auch machen. Wenn du länger brauchen willst, um runterzukommen, kannst du natürlich auch eine Stunde spazieren. Du kannst aber auch einfach einen Joint rauchen.
Okay, gut. Ja, gut, da sind wir sehr unterschiedlich. Hier.
Nee, ich kann ja das Zeug auch nicht rauchen. Es ist ja wirklich.
Ich vertrag's gar nicht.
Wir
haben es früher mal probiert.
Ganz sensibel. Das geht, also ich kann es wirklich gar nicht
vertragen. Deswegen, dass du das auch anbringst, ist geil, weil wir.
Nee, was tatsächlich.
Du wirst doch später niemals anfangen mit Kiffen. Never ever.
Nee, aber pass auf.
Ich sag dir
einen Tipp zum Runterkommen.
Ja.
Und zwar auf YouTube sich angucken, Videos angucken, wie jemand malt. Also so Bob Ross. Von früher.
Siehst du, das ist doch mal ein Tipp.
Ich finde, das bringt wirklich runter. Also ich finde, jemandem zugucken beim Malen, das macht mich so entspannt. Also ich erlebe es ja manchmal auch live, wenn meine Tochter malt und ich gucke einfach nur da drauf. Es ist wirklich krass, wie mich das runterfährt.
Das ist Wahnsinn. Das ist ein schöner Tipp.
So auch dieses Geräusch vom Pinsel oder vom Stift. Oh, geil. Okay. Oh, die nächste Kategorie. Oh, Antonio. Ja, da gibt's aber Gas. Wieder von dir. Du Newsletter.
Was ist das?
Du Newsletter.
Was bringt der?
Der bringt einige Überraschungen. Man muss sagen, beim Du-Newsletter ist es immer so, dass es da manchmal dann doch Dinge gibt, die es nirgendwo sonst gibt. Zum Beispiel können wir sagen, mit dem nächsten Newsletter bekommt ihr einen Live-Song von uns, den wir nicht veröffentlichen werden. Den wird es also auch nicht auf Spotify und überall, wo es Musik von uns gibt, zu hören geben.
Sondern
den,
nur die Newsletter-Leute.
Live ein Live-Song von uns, der gerade irgendwie, wo wir das Gefühl hatten, der kam richtig gut an bei unseren Konzerten. Wird eine Überraschung sein.
Ich singe.
Deshalb, es wird, genau, es lohnt sich da einzutragen, weil man dann doch immer mal, oder zum Beispiel gab's, wenn wir einen neuen Merch raushauen, gibt's ja manchmal Rabattcodes. Dann kann man sparen.
Sehr gut. Sehr, sehr gute Werbe, ein guter Werbe. Das muss man ja auch mal sagen, wir machen das ja alles kostenlos hier. Wir labern uns ja einen ab. Das ist ja, dann könnt ihr ja wenigstens ja im Newsletter euch eintragen. Das bringt ja uns auch was.
So ein,
guckt aber nie drauf, landet im Spam.
So ein Geben und Geben wird.
So, nächste Frage. Was haben der Vesuv, heißt das Vesuv?
Vesuv, ja.
Die NATO, die Bundesliga und Windows 95 gemeinsam? Das ist eine geile Frage. Oder ich lese es nochmal vor, weil die Frage so geil ist. Was haben der Vesuv, die NATO, die Bundesliga und Windows 95 gemeinsam?
Was ist es, Antonio? Was könnte es sein?
Ich weiß es nicht.
Gut, dann ziehen wir den nächsten Zettel.
Wirklich? Achso, es war ein Scherz jetzt, oder was?
Nee, ist kein Scherz, wir haben wirklich eine Gemeinsamkeit. Ja komm, ich sag's.
Ja,
die Spannung ist nicht zu ertragen hier im Raum. Es ist der 24. August.
Ausgebrochen?
Das ist heute. Der Vesuv ist am 24. August ausgebrochen. Die NATO, der Beschluss war dann am 24. August.
Was denn für ein Beschluss?
Na, dass es die NATO überhaupt gibt. Dann die Bundesliga, dieses neu gegründete Format in 60er Jahren, startete der erste Spieltag am 24. August. Und am 24. August stellte auch Microsoft Windows 95 vor.
Geil, ich kenn das noch.
Genau. Und insofern anscheinend irgendwie ein krasser Tag. Ein krasser Tag. Manche Tage sind nicht so krass, aber der Tag ist krass.
Also heute, der 24. August,
ja.
Der ist krass.
Okay, Antonio, was steht noch drauf?
Und zwar, der letzte Zettel, da steht drauf Gurken.
Ja, Gurken.
Habe ich mir heute früh aufgeschnitten.
Ja.
Hab die zwei Gurken, die zur Verfügung standen, angeguckt und dachte, welche ist heute dran?
Habt ihr selber Gurken angepflanzt dieses Jahr?
Nee, ich glaube dieses Jahr nicht. Es gibt
nicht mehr.
Wir haben beim Nachbarn Gurken geerntet.
Werd nicht so grob, du blödes Vieh.
Nee, aber Tomaten haben wir und was haben wir denn noch für ein Zeug? Kohlrabi.
Ja.
Ingwer.
Ja, aber lass bei der Gurke bleiben.
Okay, Gurke. Sehr viele Kräuter.
Ja.
Also, ja, okay, Gurke. Ja. Super geiles Instrument. Es gibt ja so ein lustiges Video, wo eine Frau früh sagt, so eine Gurke ist auch super, wenn man sich die... Die hat, wie war das, wenn man sie in, die hat so viel, wenn man sich so eine Gurke in reinsaftet oder ich weiß nicht. Irgendwie,
das ist jetzt, es kippt jetzt auf eine ganz komische Seite hier. Ganz komisch. Das meine ich nicht mit Gurke. Ich meine einfach, Mann ey.
Ey, keine Ahnung, ist für mich auch immer ein Phallus-Symbol.
Sag mal, ich habe erstmal dran gedacht, mit Gurke wird alles geiler. So, also besser.
Sag's doch.
Na, ja, nein, aber ich meine, wenn ihr euch ein Brot schmiert und angenommen, ihr macht da einfach Butter drauf und ein bisschen Käse oder Frischkäse oder Salami, worauf ihr halt Bock habt oder zum Beispiel Leberwurst und dann tut ihr da eine Gurke drauf.
Tut's auch.
Ja.
Tut.
Ja, ihr tut eine Gurke drauf.
So, pass auf. Tut.
Aber das wird automatisch, wird es besser. Also, dann, es gibt ja auch saure Gurken oder Senfgurken und die normale Gurke. Das ist eine geile Erfindung. Überleg mal, weil das wird ja sofort, also sofort Wässrig. Wird dieses, nee, aber so, wenn du zum Beispiel, du machst dir selber ein Brot und machst dann fix Käse drauf, fertig, zack, rein, Tag geht los. Und dann willst du deiner Liebsten zum Beispiel ein Brot machen. Und dann machst du einfach die Gurkenstückchen drauf. Dann zeigst du mit der Gurke, dass du dir Mühe gegeben hast. Das ist dann eben nicht mehr einfach so, ja, hier, klatsch, bumm, ich habe eine Käsestulle gemacht oder Leberwurst oder whatever. Sondern es ist einfach so, oh, guck mal, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Dafür steht die Gurke.
Ja,
und das ist
ich verstehe das und finde es auch niedlich und cool, aber ich mag es nicht so. Ich mag, wenn man die Gurke einzeln isst
ist ja auch
und
schön.
Dann im Brot. Aber nicht so, dass da drauf, dann rutscht es runter. Dann liegt das so
ja,
da, angebissen.
Du kannst auch einzeln, aber
dann liegt
einzeln
es auf
ist auch
dem Boden.
Gut. Auch gut, Gurke. Gurke ist was Feines. So.
Warum habe ich denn wieder so viel Scheiße gelabert, egal.
So, jetzt kommen wir zur abschließenden Kategorie.
Ja.
Wir empfehlen euch Songs. Jetzt haben wir heute schon wahnsinnig viel empfohlen an Alben. Aber gut. Antonio, was hast du mitgebracht?
Ich überlege gerade.
Soll ich anfangen?
Ja, ich überlege gerade, von welchen Song ich von diesen ganzen Alben, die ich hier empfohlen habe, raufpacke.
Okay, dann pass auf, Antonio, da mache ich den Anfang. Ich habe einen Song mitgebracht von einem Künstler, den wir heute noch gar nicht besprochen haben, nämlich von Horace Silver. Horace Silver heißt er. Und der Song von Horace Silver war übrigens Pianist Horace Silver.
Ja.
Und der Song, kannst du es erraten?
Ich hab's gecheckt.
Wie heißt der Song?
Na, Peace.
Nee. Song for My Father.
Oh, der ist schön.
Wunderschön. Eigentlich so ein Jazz-Klassiker. Song for My Father von Horace Silver.
Und ich packe von Stevie was drauf. Und zwar von der ersten Disc.
Ja.
Vom Album Songs in the Key of Life. Und zwar packe ich drauf Summersoft.
Summersoft? Na, das passt doch nochmal. Das passt doch nochmal. Ja, ja, das ist
so
doch schön.
So klingt
okay.
Da, ja, ja. Soft. Ja.
Okay, das ist doch schön. Antonio, sehr, sehr schön. Ihr konntet auch übrigens am Anfang heute unser neues Stück Simcha hören.
Ja.
Das ist seit anderthalb Wochen draußen. Ihr könnt es überall streamen, wo es Musik gibt. Es wird auch Teil unseres neuen Albums sein. Und Simcha ist sozusagen, es steht hebräisch für Glück und für Freude und man hört sozusagen den Freudentanz und man muss sagen, ist auch ein Stück, was live extrem gut funktioniert. Deshalb, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört gerne rein in unseren neuen Song Simcha.
Sehr cool. Und ihr macht euch jetzt eine schöne Woche?
Gefälligst.
Gefälligst.
Ja,
ihr
und
könnt den Podcast abonnieren, den ganzen Kram, den man eben macht. Kommentieren. Kommentieren ist immer schön.
Kommentieren freuen wir uns.
Und natürlich auch so eine Bewertung da lassen mit 9 Sternen.
Ja.
Freuen wir uns.
Und macht euch die Woche schön, vielleicht ja mit den Alben, die wir euch empfohlen haben.
Ja.
Ja?
Ja.
Ach, gute Folge, dass wir darüber mal gesprochen haben.
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe wieder gecheckt, wie schön Musik sein kann.
Ja.
Und wie geil das ist, so in eine Welt einzutauchen,
mhm.
So eine Welt aufzumachen,
ja.
Für einen selber. Ich weiß, es nervt manchmal und ich weiß, wir nerven uns damit auch gerade ein bisschen selber an,
ja.
Aber es ist so, es macht so Sinn, es ist ja genau das, für was man angetreten
ja,
ist.
Ja, klar.
Geile Alben machen,
ja.
Schöne Musik machen,
ja.
Welten erschaffen, also eine bessere Antwort auf jede Landtagswahl und alles mögliche, was da gerade draußen rum läuft und angeblich so unglaublich schlimm alles ist, was ja auch teilweise schlimm ist.
Ja.
Ich will mich ja nicht verstricken, aber es gibt einfach für uns zumindest auf jeden Fall viel Sinn. Und ich merke auch, dass bevor ich schon Alben gemacht habe, man irgendwie automatisch auch gedacht hat, man will sowas machen.
Ja.
Als man das gehört hat, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wenn man diese Alben gehört hat,
ja, klar,
dachte man, ach scheiße, das will ich auch machen. Das
ich stand auch noch im Wohnzimmer mit 15 und hatte mir irgendwie so einen Besen umgehangen und war der Gitarrist von Limp Bizkit.
Ja, aber ganz genau anderem, das.
Aber auch Wahnsinnsalben gemacht, Limp Bizkit. Geil.
Ja, aber genau, das dachte ich auch bei Dream Day, da, dieses Live in New York irgendwie.
Beim nächsten Mal empfehlen wir ein bisschen härterer Musik.
Ja,
heute war eher die Alben der Schönheit.
Ja, aber als ich jetzt nochmal mich zurückerinnert habe, dachte ich, ach, man war diese Person, die das gemacht hat.
Ja, eigentlich muss man sagen, wir haben nur Alben empfohlen. Es wird mir jetzt erst bewusst, wo es darum geht, Schönheit zu hinterlassen. Das ist ja auch wirklich so, wenn du so durch alte Städte läufst und manchmal denkst, warum haben das Leute gemacht? Und natürlich manchmal hat es auch einen tieferen Sinn, einen religiösen, spirituellen. Aber manchmal ist es auch einfach nur, es ist schön und wir machen es uns hier schön. Diese Aufgabe wohnt ja auch der Musik inne, nicht nur, aber das ist ein tolles Gefühl und das zu hören. Eigentlich waren das heute die Alben der Schönheit.
Ja, und ich finde es, du hast einen sehr geilen Punkt angesprochen, weil auch diese Bauwerke, die sind ja teilweise angefangen worden mit dem Bewusstsein, dass der Erfinder oder der Architekt oder die Architekten es nie zu Ende gebaut sehen werden. Mhm. Weil es einfach 30, 50, 60, 70 Jahre dauert. Ja. Teilweise Kölner Dom ja noch viel länger. Ja. Jahrhunderte. Und teilweise auch Komponisten Sachen geschrieben haben, die sie teilweise nie so in Gänze gehört haben.
Ja.
Also Mahler war wahnsinnig happy, als er die Symphonie der Tausend einfach irgendwann mal aufführen konnte in München, um genug Leute und Musiker zusammen zu trommeln, die das aufführen. Das hat manchmal wirklich ewig gedauert. Ich glaube auch die erste oder sowas oder zweite.
Ja.
Symphonie hat wirklich gedauert, bis das aufgeführt wurde, weil war einfach manchmal gar nicht die Kapazität da. Und das so trotzdem, das zu schreiben und zu machen, zu erdenken und zu sich reinzufühlen, ohne gleich den Mehrwert dahinter zu sehen, das ist so, das ist eine innere Antriebsfeder, die, da ist die Schönheit drin und die bleibt halt länger dann, ne? Da ist was, da bleibt was länger.
Absolut. Auch für uns. Schön.
Na gut, Leute. Macht's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Schöne Woche.
Ebenso. Also, genau. Yeah.